Sehr geehrter Herr Erzbischof, meine Damen und Herren, Schwestern und Brüder, leider kann ich heute nicht persönlich unter Ihnen sein. Die Kreuze meines Lebens waren wohl zu schwer auf meinen Rücken. Ich darf diese Woche nicht reisen wegen den Schmerzen. Lassen Sie mich auf diese Weise zumindest ein paar Gedanken mit Ihnen teilen. Es ist klar, dass die katholische Kirche zumindest in euroatlantischen Raum vor der Notwendigkeit einer tiefgreifenden Reform steht. Die Skandale um sexuellen, psychischen und spirituellen Missbrauch spielen heute eine ähnliche Rolle wie die Skandale um den Ablasshandel im Mittelalter. Was zunächst wie eine Randerscheinung erschien, war damals wie heute mit tiefen Problemen konfrontiert. Das Verhältnis von Kirche und Macht, das Verhältnis von Klerus und Laien, das gesamte Konzept der Ekklesiologie, das Selbstverständnis der Kirche. Der synodalen Weg ist nicht nur ein Weg zur Reform, sondern ein Weg der Reform. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Klar ist, dass Reformen viele Risiken bergen. Das Risiko der Spaltung, Schisma, und das Risiko, dass hohe Erwartungen zu großer Enttäuschung führen. Ich bin davon überzeugt, dass die Reform nicht mit externen, institutionellen oder legislativen Änderungen beginnen und vor allem nicht enden darf. Voraussetzung und Ziel der Reform ist die geistige und theologische Vertiefung, die Veränderung der Mentalität, die Metanoia. Die Kirche befindet sich heute in einer der größten Krisen ihrer modernen Geschichte, einer Krise der Glaubwürdigkeit. Die Krise der Glaubwürdigkeit ist mit der Krise des Glaubens verbunden. Ich bin überzeugt, dass jede Krise, auch persönliche und kollektive Glaubenskrisen, immer auch eine Chance zur Veränderung ist. In diesem Satz sind drei wichtige theologische Begriffe enthalten. Krisis, Urteil, Unterscheidung, Kairos, Zeit der Gelegenheit und Metanoia, Umkehr, Änderung der Perspektive und Änderung des Verhaltens. Ich bin überzeugt, dass die sogenannte katholische Reformation, die von großen Mystikern und prophetischen Gestalten wie Johannes von Kreuz, Theresia von Avila, Ignatius von Loyola und Reformbischöfen wie Karl Borromeus getragen wurde, eine große Inspiration für uns sein kann. Diese Reform spiegelt sich in der Spiritualität, der Theologie, der Seelsorge und den Institutionen wieder. Es war nicht nur ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit dem Niedergang der Kirche, sondern vor allem ein Ausdruck der leidenschaftlichen Liebe zu Christus und der Verantwortung für die Kirche, für die Sache des Reiches Gottes. Ich möchte nun kurz über die Erfahrung in unserem Region nachdenken und dann auf einige wichtige Dinge zurückkommen, den ökumenischen und interreligiösen Kontext der synodalen Reformbewegung. Die Möglichkeit, die Reformbemühungen mit der kühnen bayardischen Vision in Verbindung zu bringen, die Papst Franziskus in seiner Enzyklika Fratelli Tutti vorgestellt hat. Ich möchte nun kurz über die Erfahrungen in unserer Region nachdenken und dann auf einige wichtige Dinge zurückkommen, den ökumenischen und interreligiösen Kontext der synodalen Reformbewegung, die Möglichkeit, die Reformbemühungen mit den kühnen Visionen, ein bisschen tajardischen Vision in Verbindung zu bringen, die Papst Franziskus in seiner Enzyklika Fratelli Tutti vorgestellt hat. Soweit ich weiß, herrscht in den Kirchen der postkommunistischen Länder Ostmitteleuropas, den sogenannten Visegrad-Ländern, mit wenigen Ausnahmen eine Friedhofsruhe im Vergleich zum synodalen Weg der deutschen Kirche. Was sind die Ursachen dafür? In der Tschechischen Republik ist das Alter der meisten Diözesanbischöfe auf über 70 Jahre gestiegen. Sie erhielten ihre Ausbildung in einem von den kommunistischen Macht kontrollierten Priesterseminar, erlebten eine Zeit harter Säkularisierung, dann eine kurze Hoffnung auf die Wiederbelebung des religiösen Lebens und schließlich eine neue Welle weicher Säkularisierung aufgrund der Eingliederung unseres Landes in die postmoderne, radikal-pluralistische, globale Zivilisation des Westens. All diese unterschiedlichen kulturellen Kontexte erforderten eine angemessene pastorale Strategie, das heißt eine große persönliche, intellektuelle und geistige Flexibilität. In diesem Jahr warten wir etwas ungeduldig auf die Ernennung eines neuen Erzbischofs von Prag und in diesem Zusammenhang vielleicht auch auf eine Wiederbelebung der Bischofskonferenz. Die Angst vor Reformen hat auch in unserer Kirche einige historische Wurzeln. Kurz nach dem Sturz der Habsburg-Monarchie und der Gründung der Tschechoslowakischen Republik unterbreitete eine Delegation tschechischer Geistlicher im Vatikan eine Reihe von Reformvorschlägen. Die Einführung des Landessprache in die Liturgie, die Rehabilitierung von Jan Hus, die Abschaffung des Pflichtzölibats und die Demokratisierung der Kirche, einschließlich der Wahl der Bischöfe. Die Antwort Roms war kurz numquam, niemals. Es folgte ein Massenexodus aus der Kirche. Die meisten Priester akzeptierten die Position Roms zähnenknirschend, aber einige gründeten eine unabhängige tschechoslowakische Kirche. Diese Kirche spaltete sich später und diejenigen, die mit der modernistischen Theologie nicht einverstanden waren, schlossen sich der orthodoxen Kirche an. Zunächst an das serbische Patriarchat und nach dem Krieg an das Moskauer Patriarchat, das allerdings schon damals vollständig unter der Leitung des KGB stand. Die tschechoslowakische Kirche nahm später den Beinamen Hussiten an. Heute ist sie weitgehend eine alternde und langsam aussterbende Kirche. Dies ist ein gängiges Argument konservativen Katholiken. Diese Kirchen haben verheiratete Priester und Bischöfe, eine Priester- und Bischofsweihe von Frauen, eine liberale Theologie, eine demokratische Struktur, aber sie sind viel weniger attraktiv als die katholische Kirche. An der Tschechischen Christlichen Akademie organisierten wir ein internes Kolloquium mit dem Bischof und Theologen der tschechoslowakischen Hussitenkirche über ihre Erfahrungen, auch wo der Fehler passierte. Ihre Antwort war, wir haben die spirituelle Dimension des Glaubens unterschätzt. Einen Monat nach dem Fall des kommunistischen Regimes im Dezember 1989 fand in Prag das erste freie Treffen von Priestern, darunter auch uns Priester der Untergrundkirche, statt. Auf dieser Tagung stellte ich eine 10-Punkte-Vision für die Arbeit der Kirche unter den neuen Bedingungen vor. Darunter auch den Vorschlag, eine Plenarsynode einzuberufen. Ich war überzeugt, dass die Synode den Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils in die tschechische Kirche endlich bringen kann. Zur Zeit des Konzils hatten die tschechischen Priester nicht die Möglichkeit, zeitgenössische Theologie zu studieren, so dass die konziliaren Reformen ohne Kenntnis des theologischen Kontexts nur oberflächlich und unzureichend umgesetzt wurden. Danach widmete ich mich mit der Vorbereitung der Synode als Generalsekretär der neu gegründeten Bischofskonferenz 2003 und 2005 fanden zwei Tagungen der Plenarsynode der tschechischen Kirche statt. Vor der Synode warnte der damalige Nuntius die Bischöfe, dass sie nach den schlechten Erfahrungen Roms mit den Diözesansynoden in Deutschland uneingeschränkte Loyalität zum Heiligen Stuhl zeigen und auf keinen Fall eine Diskussion kontroversen Themen oder radikale Reformvorschläge zulassen sollten. Die Vorschläge, die aus den Diskussionen in den sogenannten Synodenkreisen in Gemeinden, Pfarrgemeinden und Ordensgemeinschaften hervorgingen, blieben im Schrank. Die Bischöfe, vor allem in der zweiten Sitzungsperiode, waren völlig passiv. Die Synode wurde zu einer rein rhetorischen Übung und hatte keine Auswirkung auf das Leben der Kirche. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund für eine gewisse Skepsis unter den Gläubigen heute. Wenn im Laufe des Jahres keine inspirierenden Impulse von der Bischofskonferenz ausgehen, wird den synodalen Prozess von unten beginnen müssen. Unsere Tschechische Christliche Akademie, die lokale Gruppen in den 60 Städten der Tschechischen Republik hat, ist bereit, Mitverantwortung zu übernehmen und ein gemeinsames Nachdenken über die Zukunft des Christentums in unserem Land zu initiieren. Da unsere Akademie ökumenisch ist, könnte sie dem synodalen Prozess einen ökumenischen Charakter verleihen. Angesichts unserer Geschichte und des gegenwärtigen Zustands der Kirchen in unserem Land halte ich es für unabdingbar, dass wir gemeinsam mit anderen christlichen Kirchen, aber insbesondere mit denen, die sich von den Kirchen fernhalten, über die künftige Gestalt unseres Christentums nachdenken. Die Tschechische Republik wird oft als das atheistischste Land Europas, wenn nicht sogar der Welt, angesehen. Ich teile diese Ansicht nicht. Es gibt in unserem Land nur einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die sich voll und ganz mit den Kirchen identifizieren. Die Mehrheit gehört zu dem breiten und vielfältigen Spektrum von Menschen, das Religionssoziologen mit dem Wort Nonnes bezeichnen. Auf die Frage nach ihrer Religionszugehörigkeit antworten sie mit keine, nicht Nonnen. Nur ein kleiner Teil dieser Gruppe sind überzeugte Atheisten. In dieser Gruppe treffen wir auf den Apatheismus, Gleichgültigkeit gegenüber der Religion. Agnostizismus, religiöser Analphabetismus, fehlen selbst elementaren religiösen Kenntnisse. Antiklerikalismus, Allergie gegen viele Erscheinungsformen der Kirche und verschiedenen Arten alternativen Spiritualität und viele spiritueller Suchende. Was manchmal allzu leichtfertig als Atheisierung der Gesellschaft bezeichnet wird, bedeutet vielmehr, dass sich das geistige Leben der Menschen von den Kirchen angebotenen Formen entfernt hat und die Nachfrage nach einer reiferen und speziellen Formen des geistlichen Lebens hinter den zu engen und stereotypen Angeboten der Kirchen zurückbleibt. Nonnes sind heute die drittgrößte Gruppe weltweit nach Christen und Muslimen. Die Zukunft der Kirche, nicht nur in der Tschechischen Republik, hängt vor allem davon ab, wie es ihr gelingen wird, mit diesen Nonnes zu kommunizieren, insbesondere mit den spirituell Suchenden unter ihnen. In der anglosächsischen Soziologie werden sie mit dem Akronym SBNR bezeichnet, Spiritual but Non-Religious. Es ist kontraproduktiv, zu versuchen, diese Menschen in die bestehenden institutionellen und mentalen Strukturen der Kirche zu pressen. Vielmehr sollten wir diese Strukturen, vor allem die mentalen, ausbauen und sie auch mit der Erfahrung des Dialogs mit diesen Menschen bereichern. Benedikt der 16. hat mit seinem Aufruf, den er passierenweise erstmal im Flugzeug nach dem Weg nach Tschechien formulierte, die Kirche sollte in ihren Strukturen so etwas wie den Hof der Nationen im Tempel von Jerusalem für fromme Heiden schaffen. Einen deutlichen Schritt auf die spirituellen Suchenden jenseits der sichtbaren Grenzen der Kirche zugemacht. Es war sicherlich eine gut gemeinte Initiative, die noch immer durch Diskussionsveranstaltungen in verschiedenen Teilen der Welt fortgesetzt wird. Das geistige Gesicht unserer Welt verändert sich jedoch rapide und dieser Schritt reicht heute bei weitem nicht mehr aus. Die Tempelform der Kirche gehört definitiv der Vergangenheit an. Die Kirche ist heute nicht in der Lage, Suchende in der Vorhallen ihrer Tempelform einzuladen. Am Vorabend seiner Wahl zum Papst zitierte Kardinal Bergoglio die Worte Jesu: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er fügte jedoch zu, dass Jesus heute aus dem Inneren der Kirche heraus anklopft und hinausgehen will, in unserer Welt, insbesondere zu allen Armen, Ausgegrenzten und Verbündeten, und wir müssen ihm folgen. Eine letzte kurze Anmerkung, last but not least. Forschungen zeigen, dass es unter den Muslimen eine wachsende Zahl von Menschen gibt, die sich vom Islam abwenden, weil sie mit dessen radikalen, extremistischen Formen nicht einverstanden sind und keine andere kennen. Viele Katholiken wenden sich von der Kirche ab, weil sie keine andere Art des Christentums kennen als die, die sie enttäuscht hat. Ist der Atheismus eine einzige Alternative für diese Menschen? In der Enzyklika Fratelli Tutti finde ich eine neue Konzeption der Religion für die Zukunft, eine Vision einer breiten Ökumene, die zu universellen Brüderlichkeit führt. Dies ist sicherlich kein religiöses Esperanto oder billiger Synkretismus. Aber wenn die katholische Kirche ein Beispiel für eine Reform gibt, die die spirituelle und ethische Dimension des Christentums stärkt, kann sie andere Kirchen und andere Religionen inspirieren, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Nicht nur unsere Kirche, sondern die ganze Welt braucht heute einen synodalen Prozess, eine gemeinsame Suche nach einem Weg aus dem Kampf der Kulturen hin zur Civitas Ecumenica, zur menschlichen Brüderlichkeit. Möge auch dieses Treffen ein Schritt auf diesem Weg sein. Danke vielmals.